ich muss als Nutzer sowieso, aber auch als Admin und auch als Power-User irgendwann in der Lage sein, dass ich Daten in die Datenplattform reinbekomme, dass ich sie verschneiden kann, sie verwalten kann, sie freigeben kann und auch irgendwie wieder rausbekomme. Und das ohne irgendwas zu verstehen von dieser Plattformarchitektur. Und auch ohne Kommandozeile.
Hallo und herzlich willkommen zu Radio CityLab. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind zurück aus einer kleinen Sommerpause, die wir euch mit ein paar Beiträgen von unserer Sommerkonferenz versüßt haben. Heute geht's um urbane Datenplattformen. Das war ja eins der prägenden Themen im Smart City Diskurs der letzten Jahre. Und das ist ja auch nicht verwunderlich, denn klar, smarte Städte sind datengetriebene Städte und folglich brauchen sie auch moderne Wege und Mittel, um Daten zu verwalten und mit Daten zu arbeiten. Lange Zeit, so zumindest mein Eindruck, verlief diese Debatte aber, wie so oft in Deutschland, relativ theoretisch. Es wurde viel diskutiert, der Bedarf war klar da, aber in der Praxis ging es oft nur schleppend voran. Immer mal wieder konnte man einzelne Kommunen sehen, die sich an Datenplattformlösungen versucht haben, aber oft blieben das wenig transparente Insellösungen. Dabei bietet sich ja gerade bei diesem Thema eigentlich eine offene, kooperative und auch kommunenübergreifende Herangehensweise an. Genau das, die übergreifende und offene Zusammenarbeit, ist auch die Idee hinter dem Verein Civitas Connect und hinter dessen Kernprodukt der Datenplattform Civitas Core. Civitas Core ist eine modulare Infrastruktur für Datenmanagement auf Open-Source-Basis und wird aktuell von immer mehr Kommunen adaptiert. Auch hier in Berlin haben wir ein Pilotprojekt dazu. Und ich freue mich, dass der Geschäftsleiter des Vereins von Civitas Connect, Ralf Leukes, heute zu Gast ist, um über Civitas Core zu sprechen. Hallo Ralf.
Hallo, danke.
Ebenfalls mit am Tisch eine alte Bekannte aus unserem Team, Lisa Stubert, leitet den Bereich Public Data, leitet auch das Projekt Open Data Informationsstelle und eben das eben erwähnte Pilotprojekt zum Aufbau einer Berliner Dateninfrastruktur auf Civitas Core Basis. Frisch aus Amerika zurück. Hallo Lisa. Ja, Ralf, du bist aus Münster angereist. Am Vorabend der Smart Country Convention sind wir hier gerade. Erzähl uns doch zum Einstieg mal zwei, drei Sätze über dich, über deinen Werdegang, was du so machst.
Ja, ich bin 39 Jahre alt, wohne in Münster, bin verheiratet, habe zwei Kinder und bin gelernter Informatiker, habe, glaube ich, knapp 10 Jahre im SAP-Umfeld irgendwie so meine Wurzeln geschlagen. Aus verschiedenen Rollen heraus, dann immer aber technisch geprägt, also bis hin dann zum technologischen Architekten, Verantwortung für über 200 SAP-Systeme gehabt, Solution-Architektur so ein bisschen später gemacht und bin dann 2017 bei der Items GmbH, das ist ein IT-Dienstleister für kommunale Unternehmen, also Stadtwerke primär, mitgegangen in einen neu gegründeten Bereich, der sich dann schimpfte Innovation, Transformation, so ein bisschen um Innovationsmanagement zu machen, neue Themen anzugehen und auszuprobieren. Dort haben wir das ganze Thema IoT dann ausgebaut und aufgebaut, also viel mit LoRaWAN uns beschäftigt, LoRaWAN Netze aufgebaut, ausgebaut, wie funktioniert das, wie kriegt man Use Cases pilotiert, was kann man machen, was funktioniert und was auch nicht. Haben in dem Zuge dann auch einige individuelle Softwareprojekte angegangen, haben eine App entwickelt, wo ich eine Projektleitung für übernommen habe. Und aus den Erfahrungen heraus gab es dann irgendwann 2020 die Initiative, zu sagen, das ist eigentlich ja Nonsens komplett, was wir da machen, weil wir in jeder Stadt, in jeder Kommune, bei jedem Stadtwerk eigentlich die gleiche Herangehensweise haben. Wir machen das Gleiche, wir machen die gleichen Piloten, wir haben die gleichen 50 potenziellen Use Cases, die man sich mal angucken könnte, testen die gleichen 200 Sensoren, die auch immer gleich nicht funktionieren oder doch funktionieren. Und aus der Situation heraus gab es dann die Initiative zu sagen, das kann man besser, weil wir eigentlich keine Zeit haben, immer wieder das Gleiche zu machen, sondern wir brauchen irgendetwas, um voneinander lernen zu können, aufeinander aufbauen zu können, um mehr Geschwindigkeit aufzunehmen. Und das ist dann so die Initiative und der Grundstein für Civitas Connect gewesen. Die Verein habe ich dann damals mit initiiert, aus der Rolle heraus und habe dann danach auch die Geschäftsleitung übernommen seit 2020.
Genau, das Problem ist uns natürlich auch allen bekannt. Vielen, die in Kommunen Digitalisierung machen, bekannt. Alle Kommunen rackern sich an denselben Themen ab. Aber ihr habt eben auch eine Lösung entwickelt in Form dieses Vereins. Wie ist der organisiert? Wie viele Mitglieder hat der und wie funktioniert das?
Der Verein ist ein eingetragener Verein, also ein rechtlich eigenständiges Konstrukt. Wir haben mittlerweile über 50 Mitglieder, die ausschließlich Kommunen sind oder kommunale Unternehmen. Also es ist ein rein kommunaler Verein. Mit dem Ziel halt, damals noch aus diesem IoT-Thematik heraus und noch mit einem starken IoT-Narrativ in den ersten Jahren geprägt, halt voneinander zu lernen, Erfahrungsaustausch sicherzustellen, auch Ressourcen zentral zu bündeln, um das sicherzustellen, das vor allem neutral zu machen, also aus der Vereinsstruktur heraus halt eine Organisation aufzubauen, die selber nicht in die Dienstleistung reingeht, sondern einfach schaut, dass wir einen vertrauensvollen Austauschraum haben, in dem man sich wirklich offen über alle Themen austauschen kann, voneinander lernen kann und auch Ansprechpartner findet für die einzelnen Themen, wir aus dem Verein heraus auch gewisse Themen aufbereitet haben, zusammengefasst haben, dass man sie gut findet und moderiert. Genau, und aus einem dieser Projekte ist dann im Grunde genommen auch die Plattformentwicklung entstanden. Da sind wir vor über drei Jahren angefangen, über ja, die ersten Implementierungen aus den Mitgliedern heraus zum Thema Datenplattform zu sprechen. Das war dann mehr so eine technische Selbsthilfegruppe damals. Mit der Frage, nutzt man jetzt Fiber oder ist es doch eher OGC und Sensorthings API, da auch sehr IoT-lastig natürlich, noch geprägt gewesen. Was braucht man noch dazu? Ist das denn jetzt eine Plattform oder auch nicht? Und genau aus diesen ersten Terminen und Treffen und Überlegungen hat sich dann irgendwann so ein Projekt entwickelt.
Mhm. Ja, du erzählst das so lässig, aber das ist eigentlich schon, finde ich, sehr bemerkenswert. Es gibt ja durchaus viele solcher Netzwerkstrukturen im Innovationsumfeld, aber selten entstehen daraus konkrete Produkte und dann ist eine Datenplattform jetzt ja auch nicht das simpelste Produkt, sondern im Gegenteil ein relativ komplexes. Also Hut ab erstmal, aber vielleicht gehen wir da jetzt einfach mal rein und du beschreibst mal, was Civitas Core, euer wichtigstes Produkt, ne, euer Kernprodukt, was es eigentlich ist und was der Gedanke auch hinter der Architektur ist und wie es dazu kam, dass ihr gesagt habt, wir bauen das jetzt einfach sozusagen selbst.
Gerne. Was wir mit der Gründung des Vereins schon immer hatten, ist, dass wir auf Grasnarbenebene diskutieren wollten. Also wir wollten nicht so eine Laberrunde haben, wo man hinkommt, sich austauscht, dann erzählt der andere, was er Tolles macht, dann fährt man nach Hause und weiß auch nicht irgendwie, wie man es denn jetzt machen soll. Und das Ziel war immer, wirklich handfeste Anleitungen und gebrauchbare Gegenstände, also irgendwie Software, Code, wie auch immer, zur Verfügung zu stellen, den Mitgliedern zur Verfügung zu stellen, damit die in die eigene Umsetzung kommen. Also nicht wir Dienstleister sind, wir nicht Berater sind, sondern die Mitglieder in die Lage zu versetzen, selber diese Themen zu tun oder halt mit einer Unterstützung ihrer Wahl das umzusetzen. Und das hat sich dann auch durchgezogen in diese Plattformüberlegung am Anfang. Wie gesagt, wir hatten irgendwann einen relativ regelmäßigen Austausch mit 2, 3, 4 Mitgliedern, die schon die ersten Gehversuche dazu hatten. Wir uns über den Frost-Server unterhalten haben. Das war am Anfang dann wirklich ein Austausch auf einer inhaltlichen Ebene. Wie ist der konfiguriert? Wie wird er deployed? Wie sieht so eine Datenstruktur aus? Wie kriegt man die Daten rein? Wie kriegt man jetzt Sensordaten irgendwie von so einem Parkplatz da rein? Wie kriegt man das auf der Karte visualisiert? Also wirklich in der Umsetzung sehr operativ nah. Dann solche Fragen wie der eine wollte dann ein Grafana dazu haben als Visualisierungskomponente. Der andere hat ein Masterportal genommen. Beide waren sich einig, dass er das andere nicht braucht. Also wirklich so eine Diskussion auch, wer braucht denn überhaupt jetzt was? Was brauchen alle? Und ja, aus der Fragestellung heraus, dann sind mehr Mitglieder dazu gekommen, haben mir gesagt, das funktioniert so nicht. Lass doch mal drüber unterhalten, was ist denn jetzt so eine Plattform? Also was sind die Funktionen von so einer Plattform? Und vor allem, und das ist uns aus dem Verein heraus natürlich enorm wichtig, was ist der gemeinsame Nenner? Mhm. Weil wir können uns eigentlich immer nur fokussieren auf den gemeinsamen Nenner und nicht auf Individualthemen. Und damit sind wir dann gestartet, damals auch dann mit externer Unterstützung, haben Berater eingekauft. Das war damals sogar im ersten Schritt der Michael Golan von Hypertegrity, den man ja auch kennt. Da sind noch weitere Kollegen von der Frachtwerk und Co. dazu gekommen und haben dann eine Workshop-Reihe gemacht zu verschiedenen Themen, zum Thema Open Source, zum Thema Datenplattform. Tegel war ja damals dann auch schon recht weit, war natürlich auch irgendwie immer etwas, wo man gut hingucken konnte. Und haben das dann so ein bisschen weiter auseinandergenommen. Und was spannend war in der Diskussion und, glaube ich, auch anders als in anderen, ist, dass wir im Verein halt nicht nur Städte haben, sondern auch Stadtwerke. Und wir es komplett transparent machen, was wir eigentlich organisieren, verwalten und auch entwickeln. Das heißt, wir hatten von Anfang an Stadtwerke auch dabei, die ganz andere Anwendungsfälle und eine ganz andere Anforderung an der Exzellenz an Software mitgebracht haben. Also viel, viel mehr Enterprise-Anforderungen von Anfang an, weil sie gesagt haben, wenn das Ding nicht kritiskonform irgendwann mal läuft, dann können wir es nicht benutzen in den internen Anwendungsfällen größtenteils. Das hat sich von Anfang an so durchgezogen. Und nach einigen Workshops sind wir dann in eine Anforderungsanalyse gegangen und gesagt, okay, lass doch mal schauen, wenn wir so eine zentrale Datenplattform brauchen, dann muss die Anwendungsfall unabhängig sein. Weil wir schon alleine mit 5, 6, 7 Mitgliedern gemerkt haben in der Diskussion, die Gruppe ist dann größer geworden, dass jeder andere Anwendungsfälle mit reinbringt, aber jeder Anwendungsfall so ein gewisses Set an Standards mitbringt, wenn man über datengetriebene Anwendungsfälle redet. Und genau das ist dann der Fokus geworden, dass wir gesagt haben, der größte gemeinsame Nenner ist die Kerninfrastruktur, das Backend. Wie organisiere ich die Daten? Wie kriege ich die aus den Quellsystemen raus? Wie kriege ich die miteinander kombiniert und dann für das Zielsystem spezifisch möglichst einfach wieder zur Verfügung gestellt? Egal, ob das jetzt ein NGSI ist oder ein SensorSync oder eine REST API, das hat sich durch alle Anwendungsfälle von Anfang an durchgezogen. Und wir hatten zum Glück auch in der Anfangsphase keinen Standardgläubiger dabei, der gesagt hat, es gibt den einen Standard für Smart City Anwendungsfälle oder andere und den müssen wir machen, alle anderen funktionieren nicht. Sondern wir haben von Anfang an gesagt, wir müssen irgendein System hinbekommen, das die relevanten Standards interoperabel zusammenbekommt, nutzbar macht und es dann eigentlich egal ist, welchen ich nehme, sondern ich nehme den, der für den Anwendungsfall am besten passt.
Das ist eine ganz spannende Mischung. Also einerseits umsetzungsnahe Leute, also wahrscheinlich am Anfang gar nicht so viel Entscheiderebene, sondern erstmal Arbeitsebene dabei gewesen. Andererseits, wie du jetzt sagtest, hohe Anforderungen an IT-Sicherheit, Compliance und so weiter, eben Kritis-Infrastruktur. Was ja oft so ein Rezept dafür ist, dass solche Projekte dann scheitern, weil sie direkt mal riesengroß und riesenkomplex werden und man sich dann schnell verzetteln kann. Aber ihr habt das ja irgendwie hinbekommen, diese beiden Welten da ganz pragmatisch zusammenzuführen.
Ist zum Glück nur Schritt für Schritt größer geworden, nicht direkt. Ich glaube, sonst wäre es jetzt auch nicht geklappt. Nein, genau, das ist, ist aber jetzt, auch wenn man zurückblickt, gut gewesen für den Anfang.
Ja. So, Lisa, jetzt müssen wir dich auch mal in diese Diskussion reinholen. Du bringst jetzt hier auch schon langjährige Erfahrungen mit, natürlich aus der Arbeit mit Daten. Hast, glaube ich, auch die Diskussion über die Berliner Dateninfrastrukturen ja nicht nur verfolgt, sondern ein Stück weit ja auch mitgeprägt. Die haben dann ja irgendwann, nachdem es in Berlin schon mal so eine Data Hub-Initiative gab, die dann so ein bisschen eben versandet ist aus besagten Komplexitätsgründen, dann letztes Jahr nochmal einen neuen Anlauf genommen und in dem Zuge ja auch uns Civitas Core nochmal genauer angeschaut. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen die Nutzersicht in die Diskussion jetzt reinbringen. Wie erinnerst du diese Tests? Wie war dein Eindruck von dieser Plattform? Wie würdest du sie jetzt mal vom anderen Ende her als Nutzerin beschreiben?
Ja, ganz interessante Frage. Man muss vielleicht ehrlicherweise sagen, es war vielleicht nicht unbedingt so Liebe auf den ersten Blick, sondern auf den zweiten Blick, weil die Plattform ist ja einfach etwas extrem Komplexes. So, also beziehungsweise schon der Begriff Datenplattform ist eigentlich fast so ein bisschen irreführend, ne? Weil viele Leute denken, okay, das ist irgendwie ein Software-Tool, was mir dorthin gestellt wird, da habe ich eine Oberfläche und dann kann ich da ein bisschen drin rumklicken. Aber so ist es nicht, sondern es ist ja wirklich eine Zusammenstellung an verschiedenen Software-Komponenten, an funktionierenden Schnittstellen, die clever miteinander arbeiten, miteinander sprechen. Und ja, das macht das einfach zu einem komplexen, aber natürlich zu einem sehr vielseitigen Produkt am Ende. Vielleicht noch mal kurz zur Erläuterung. Also Ben, du hattest es am Anfang gesagt. Ich habe die letzten Jahre viel am Thema Open Data hier in Berlin gearbeitet, leite inzwischen auch die Open Data Informationsstelle. Und durch diese Arbeit haben wir natürlich so ein bisschen mitbekommen, was sind so eigentlich die Knackpunkte, insbesondere hier bei uns im Land Berlin, beim Thema Datenmanagement, beim Thema Veröffentlichen mit, von Daten und vor allem auch Präsentieren zum Beispiel von Daten. Und einer dieser großen Punkte, der uns die letzten Jahre immer so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ist die fehlende Infrastruktur tatsächlich im Land Berlin. Also wir glauben, dass ganz, ganz viele Potenziale, die in Daten stecken, derzeit eigentlich nicht gehoben werden, weil die Mitarbeitenden der Berliner Verwaltung gar nicht die notwendigen Tools dafür haben. Und da fängt es schon an beim Thema Daten irgendwo ablegen. Also bei Open Data haben wir nach wie vor das große Problem, dass Leute gerne Daten teilen würden, aber ihnen fehlt einfach zum Beispiel ein Cloud-Speicher, wo man mal Daten persistent reinlegen kann. Gleiches natürlich mit dem Thema Daten visualisieren, zum Beispiel in Charts. Auch hier, es gibt ganz viele Einzellösungen, die sich dann einzelne Fachämter, bestimmte Bezirke vielleicht über die Jahre zusammengepuzzelt haben, wenn mal Geld da war, auch was eingekauft haben oder mit Dienstleistern erarbeitet haben. Die sind aber ja so ein wildes Konglomerat eigentlich heute. Und es gibt wenig Vereinheitlichung bei uns im Land Berlin. Und vor allem haben auch nicht alle Leute, die eigentlich gerne mit Daten arbeiten wollen würden oder das könnten, eben Zugriff auf genau diese Tools, auf diese Möglichkeiten. Und da haben wir dann gleich gesehen, okay, vielleicht kann das diese Datenplattform dort Abhilfe schaffen. Und Ben, du hattest es gerade gesagt, wir hatten dann eben letztes Jahr die Möglichkeit, gemeinsam mit der Senatskanzlei Berlin eine Instanz zu testen von dieser Datenplattform. Es war nicht genau der Civitas Core, sondern die Urban Data Space Plattform, die aber sehr, sehr ähnlich ist im Tech-Stack. Und mussten dann, glaube ich, auch erstmal so rausfinden, okay, was steckt jetzt hier eigentlich alles genau drin? Was können wir wirklich machen? Und ich glaube, der erste Gedanke war, so, wie gesagt, so ein bisschen so, okay, es ist unglaublich komplex. Wer soll denn da durchsehen? Und dann haben wir aber mit so ein paar Beispielen rumprobiert und haben eigentlich relativ schnell festgestellt, wow, da steckt so viel an Möglichkeiten drin. Wir müssen jetzt nur feststellen, was genau wollen wir damit machen und wie können wir es nutzen und was sind eigentlich ganz konkret die Bedarfe von Berlin? Was davon kann die Plattform schon abdecken? Und wo müssen wir vielleicht noch mit ja, sogenannten Add-ons, nennt ihr die, glaube ich, bei Civitas Connect, arbeiten? Und ja, genau, da sind wir jetzt dieses Jahr dran, das rauszufinden und am lebenden Objekt quasi zu erproben.
Ich weiß auch noch, dass ich sehr überrascht war, dass die Plattform kein einheitliches User Interface hatte, weil das dann doch so eine Erwartung war, die man, ich glaube, ihr seid da dran, genau, aber also bei mir war es ähnlich wie bei Lisa, erstmal da so ein bisschen, okay, Schluck, das ist ja wirklich gar nicht so aus einem Guss und dann, je länger man sich damit beschäftigt, desto eher versteht man aber auch, warum das so ist und dass das so ja eigentlich trotzdem auch funktioniert und in gewisser Weise halt einen sehr, so relativ nah am Metall der Ansatz, sehr pragmatisch. Und ich musste dann dran denken, wie ein anderer Kooperationspartner von uns, Flo Domann, der auch schon mal hier im Podcast war, viele Grüße, mit dem sprach ich wahrscheinlich vor gut 10 Jahren oder so über diese Idee einer Berliner Datenplattform. Und teilte so ein bisschen meinen Frust mit ihm, dass ich das Gefühl hatte, das Thema wird immer zerredet in so Metadiskussionen. Und er war halt so sehr pragmatisch, meinte, ja, wir sollten vielleicht einfach mal eine Postgres-Datenbank aufsetzen so und da einfach was reinhauen. Und das habe ich so ein bisschen wiedergefunden dann in Civitas Core, also so ein bisschen No Bullshit, hier sind die Tools, gibt einem jetzt erstmal relativ wenig an die Hand, wie die genau zu nutzen sind. Wobei auch da, ihr habt ja auch Dokumentation und so, habt ihr auch Arbeit reingesteckt. Auf jeden Fall so gewöhnungsbedürftig, aber dann umso mächtiger, je länger man sich damit beschäftigt, war mein Eindruck.
Auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, als wir vor mittlerweile knapp 2 Jahren irgendwann dann hingegangen sind in dieser Runde und gesagt haben, wir wissen jetzt ungefähr, was wir brauchen. Das war dann ein Anforderungskatalog von fast 200 Anforderungen. Sind wir am Markt gegangen, haben geguckt, was es schon so gibt, unter den Voraussetzungen, die wir haben wollten. Es muss Open Source sein, es muss nachputzbar sein, es muss souverän in unserer Hand irgendwie liegen können. Und da haben wir nichts gefunden, was diesen Anforderungskatalog gedeckt hätte. Und das ist übrigens auch dann der Grund gewesen, dass wir gesagt haben, ja gut, wenn es nichts gibt, dann müssen wir es halt selber machen. Und da stand dann irgendwann an diesem Anforderungskatalog mal so eine grobe Schätzung von so zwischen 3 bis 4 Millionen an Entwicklungsbudget dran. Mhm. Wir gesagt haben, da kann jetzt auch keiner drauf warten, bis das da ist. Deswegen gibt es die Version, die ihr auch jetzt nutzt. Also die 1.0er-Version. Wo wir das genommen haben, was dem am nächsten kam und auch verfügbar war, das ist dann quasi die UDSP auch gewesen, oder das Tegel-Projekt der Future Hub, die wir dann kopiert haben und gesagt haben, okay, damit können wir dann sukzessive unsere Anforderungen auf der Basis mit einbauen. Da ist ja jetzt auch in den letzten 1,5 Jahren immer wieder was mit reingebaut worden. Es wird auch immer noch investiert in die Software, das ganze Thema Maintenance und Strukturen aufgebaut. Und seit jetzt Sommer diesen Jahres sind wir dann auch so weit, dass wir jetzt anfangen, die eigentlich ursprünglich geplante Version dieser Datenplattform wirklich zu bauen, die dann auch solche Sachen adressiert, wie ihr sie auch im Grunde genommen braucht und wie sie jeder brauchen wird, dass wir eine Oberfläche haben, mit der ich eigentlich die gesamte Plattform bedienen kann und weitestgehend auch administrieren kann. Das heißt, diese hohe Komplexität der Einzelkomponenten, die da drunter sind, dass es eine Postgres gibt, dass es eine PostGIS gibt, dass es irgendwie vielleicht noch eine Timescale gibt und ein BG-Admin und noch mehrere kontextgebende Instanzen und so weiter und so fort. Das kann ja nicht irgendwie so der Standard bleiben, sondern ich muss als Nutzer sowieso, aber auch als Admin und auch als Power-User irgendwann in der Lage sein, dass ich Daten in die Datenplattform reinbekomme, dass ich sie verschneiden kann, sie verwalten kann, sie freigeben kann und auch irgendwie wieder rausbekomme, vielleicht sogar mit den kleinen Möglichkeiten, mir die schon mal so ein bisschen angucken zu können, und das ohne irgendwas zu verstehen von dieser Plattformarchitektur.
Ja.
Und auch ohne Kommandozeile. Und da ziehen sich ganz viele funktionale Anforderungen raus, aber eine ganz zentrale Kernanforderung ist auf jeden Fall eine Oberfläche über alle Einzelkomponenten, auch wenn sie von externen Open-Source-Komponenten und Projekten kommen, die zu vereinheitlichen und da zusammenzuführen. Und das wird es dann auch geben.
Genau, also für die, die das vielleicht auch nicht kennen, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie tief wir in die Technik einsteigen wollen, aber also Civitas Core besteht aus einer Reihe von, ja, kann man sagen, Standard- oder bewährten Open-Source-Komponenten rund um Datenmanagement. Also es ist ein Datenbanksystem drin, es ist ein Rechte-Management drin, Keycloak, Visualisierungstools, ETL-Tools, API-Layer, was?
Genau. Die werden, ja, API-Layer, was haben wir noch? Wir haben mehrere kontextgebende Instanzen, also sowas wie ein Scorpio, wir haben einen Frost-Server mit drin, wir haben einen kompletten Geo-Stack mit drin. Also
ein das Masterportal aus Hamburg.
Masterportal, die fangen wir mit aus, wenn man das nutzen möchte. Genau, also schon sehr viele Themen, die damit adressiert werden, die auch so zusammengebaut werden, dass sie immer besser zusammen funktionieren und dass ich sie in einem installieren kann und in einem im besten Fall auch administrieren kann und betreiben kann.
Mhm.
Also dass ich mir die nicht selber zusammensuchen kann, dass sie auch in der Wartung, in der Pflege, im Update-Prozess dann über unsere Auslieferung quasi zur Verfügung gestellt werden. Aber es ist momentan auch in der Nutzung der Plattform, da stimme ich dir total zu, natürlich noch sehr, sehr, sehr viel Hands-on auf Kommandozeile und auch in den Einzelkomponenten so, dass ich mir überlegen muss schon, wo gehen die Daten wirklich rein, wo muss ich sie später wieder abrufen, wo will ich sie haben und wie passt das so zusammen, dieses Interoperable und Daten über verschiedene Instanzen oder Datenbanken hinweg wirklich gut miteinander zu kombinieren und wieder rauszugeben, das ist noch viel Skriptaufwand. Das wird sich aber zukünftig lösen, dann entsprechend auch über die Oberfläche möglichst.
Mhm. Aber es ist eben mit der nötigen technischen Kompetenz dann doch sehr gut anschlussfähig und auch integrierbar an viele andere offene Lösungen. Und also ich habe auch so das Gefühl, es fehlt nicht mehr so wahnsinnig viel, dann ist das echt so eine Art Supertool, mit dem man auch viel, sag ich mal, im Bereich Kleinstverfahren, Fachverfahren oder so perspektivisch ablösen kann, weil es ganz viele kleine Fachverfahren gibt, die wenig mehr sind als eine Datenbank und eine Eingabemaske und vielleicht noch eine Visualisierung. Und das kann das System ja out of the box.
Genau, und das merken wir jetzt eigentlich auch schon in Berlin. Also wir haben jetzt diese Pilotphase gerade, wo wir mit ersten Use Cases arbeiten und sind jetzt wirklich an einem Punkt, wo schon mehrere Leute uns ansprechen, die quasi auf das Projekt aufmerksam werden. Insbesondere Leute, die gerade Produkte oder Dinge mit Daten machen, etwas im Einsatz haben und wissen, das läuft irgendwie demnächst aus, weil die Software steht uns nicht mehr zur Verfügung oder warum auch immer. Und jetzt das einzufangen sozusagen, was gibt es zum einen gerade schon im Land Berlin, also Stichwort Kleinstverfahren, was wir in den Data Hub übertragen können und dort vielleicht besser, nachhaltiger, langfristiger umsetzen können. Und was gibt es noch an neuen Ideen, die bisher noch gar nicht umgesetzt werden konnten, die wir damit auch mitmachen? Und ja, ich glaube, in beiden Bereichen ist unglaublich viel möglich.
Ihr seid ganz fokussiert auf die kommunale Ebene zurzeit, oder? Verfolgt ihr Diskussionen rund um Deutschland-Stack? Ich sag mal, wann gibt es ein Civitas Core für alle? Multimandantenfähigkeit steht, glaube ich, auch auf der Roadmap für euch.
Genau, Multimandantenfähigkeit in einer Instanz. Das muss man dazu erwähnen, weil Multimandantenfähigkeit versprechen viele, aber das ist dann durch Doppelung der Instanzen ganz oft im Hintergrund der Fall. Wird es auch geben. Also grundsätzlich glaube ich schon, dass der Civitas Core einen Service aus einem Deutschland-Stack sein könnte. Mhm. Was dann aber wieder kein Problem ist, weil das ist ja das Schöne dann, wenn wir es hinbekommen, wirklich an Standards zu arbeiten, die jeder nutzen kann, wäre es ja auch vollkommen egal, ob das Ding jetzt im Deutschland-Stack läuft für jemanden, wenn das für einen fein ist, oder ob man sie selber betreibt, auch abhängig vielleicht von den Integrationsszenarien, von der Komplexität, die dann vor Ort stattfindet. Weil das Thema Datenplattform zeichnet sich, anders als vielleicht eine Kfz-Zulassung oder sowas, eher durch eine sehr, sehr hohe Komplexität vor Ort aus, durch die Lokalität. Ja. Das habt ihr ja auch, glaube ich, bei euch irgendwie mit, wie komme ich an die Daten ran, wie komme ich in die richtigen Betriebsszenarien rein, habe ich irgendwie BSI-Grundschutzzertifizierung, ist das notwendig oder nicht, welche Anforderungen habe ich daran? Ich glaube nicht, dass eine Datenplattform mit einem Schlag im nächsten Jahr irgendwie durch den Deutschland-Stack gelöst werden kann. Es gibt sicherlich Anwendungsfälle, die im Deutschland-Stack auch auf Basis einer Datenplattform gut laufen würden. Da wäre es eigentlich eher spannend, kriegt man das hin, dass wenn ich über eine Datenplattform im kommunalen Kontext rede, Ich neben den relevanten Standardschnittstellen auch die relevanten Standardfunktionen eigentlich wiederfinde. Also eher diese Diskussion hin, kriegt man eigentlich einen Standard hin, den jeder nutzen kann, den jeder für sich selber betreiben kann, erweitern kann oder auch reduzieren kann, unabhängig von dem, wo es herkommt. Das ist ja dann die Philosophie, die wir auch dann deutlich ausprägen und verfolgen. Und dann wäre es eigentlich schon wieder spannend, wenn der Core im Deutschland-Stack wäre und auch aber lokal betrieben werden kann, dann ist das Thema Interoperabilität ja auf einmal eine ganz andere, dass ich auch geteilte Anwendungsfälle übernehmen kann. Ich könnte sogar Anwendungsfälle aus irgendwelchen Zentralentwicklungen heraus übernehmen und auch lokal betreiben oder.
Ja, genau. Auch das vielleicht nochmal für die, die es nicht wissen. Civitas Core ist jetzt kein Software-as-a-Service-Produkt von euch, sondern man muss oder man darf, je nach Perspektive, das selber betreiben. Und so ist es auch in Berlin, richtig, Lisa?
Richtig, genau. Wir haben oder machen das gerade gemeinsam mit einem Dienstleister, einen Probebetrieb von dem Civitas Core. Und genau, ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt, wir haben eigentlich jetzt relativ schnell für uns auch schon festgestellt, der Core ist total super, aber der ist natürlich auch so super, weil man kann ihn noch modular ergänzen. Und auch das machen wir tatsächlich schon. Also zum Beispiel einen Node-RED haben wir mit reingepackt, da haben wir gleich gemerkt, wow, das ist ein Tool, das brauchen wir unbedingt in Berlin. Vielleicht kurz zur Erklärung, da kann man sich so Low-Code-mäßig Datenpipelines zusammenbasteln, also zum Beispiel Daten aus dem Cloud-Speicher auslesen, in eine Datenbank schreiben, vielleicht noch ein Skript drüber laufen lassen, um zum Beispiel eine Georeferenzierung oder sowas zu machen. Genau, und damit experimentieren wir jetzt gerade und ja.
Was sind denn so eure liebsten Use Cases oder Potenziale? Also wenn ihr jetzt, wir sprechen jetzt ja auch hier auf einem relativ hohen Abstraktionsniveau, wenn ihr jetzt jemand in der Verwaltung zum Beispiel den Mehrwert so einer Plattform deutlich machen würdet, also sie sagt, hey, damit kannst du X oder Y machen. Was ist so das erste Beispiel, was euch so einfällt?
Willst du?
Genau, ich kann natürlich gerne mal anfangen. Also vielleicht was ganz Interessantes, oder ich bin gespannt, Ralf, was du gleich nennen wirst an Use Cases, die du noch aus anderen Städten, Kommunen und so weiter kennst. Wir waren erstmal überrascht. Wir haben uns natürlich ein bisschen angeschaut, wie arbeiten andere schon mit dem Civitas Core, welche Use Cases sind anderswo im Einsatz. Und jetzt ist ja die Sache, dass kommt ja wirklich eigentlich aus dem IoT-Bereich. Also du hast vorhin auch gesagt, sozusagen da liegt ja auch viel von deinen Erfahrungen. Frost-Server, Sensordaten verarbeiten, das ist eine große Stärke auch von dem Civitas Core. Und bei uns ist es so, dass wir tatsächlich von diesen IoT-Use-Cases gar nicht so richtig viel haben in Berlin. Das liegt zum einen vielleicht daran, dass die LoRaWAN-Infrastruktur hier erst gerade noch aufgebaut wird. Und ja, man muss erstmal so ein bisschen, glaube ich, rausfinden, was will man eigentlich wissen von den Sensordaten, wie können die uns helfen. Wir kennen dagegen aber sehr viele Use Cases, ja, aus dieser eher Datenverarbeitungsschiene und auch aus der, ich möchte Daten irgendwie präsentieren, Ebene. Dementsprechend bauen sich auch unsere Use Cases auf, die wir jetzt in diesem Jahr in der Pilotphase testen. Und ich kann vielleicht mal einen aufbringen, um es so ein bisschen zu verdeutlichen. Beispielsweise machen wir einen Pilot-Use-Case zusammen mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen. Und da geht es um die sogenannten Bezirksregionenprofile. Falls es jemand was nicht sagt, da geht es darum, dass die Berliner Bezirke müssen so statistische Kennzahlen über ihre Einwohnerinnen erheben. Und diese Kennzahlen sind ganz wichtig, weil die im Rahmen der Stadtplanung verwendet werden. Und diese Kennzahlen müssen alle 2 Jahre in einem sogenannten Kurzprofil von den Bezirken präsentiert werden. Diese Kurzprofile sind klassischerweise PDF-Berichte. Und natürlich haben viele der Bezirke die letzten Jahre schon festgestellt, das ist irgendwie nicht das Nonplusultra, so ein langer PDF-Bericht mit viel Text und statischen Grafiken drin. Man braucht eigentlich irgendeine gute digitale Lösung. Zum einen für die Fachämter selbst, zum anderen aber auch, um es den Bürgerinnen zu präsentieren. Diese Informationen sollten ja auch möglichst transparent sein. Und ja, an Ermangelung einer guten zentralen Lösung haben sich dann viele Leute allein auf den Weg gemacht, haben Dinge ausprobiert, verschiedene Tools sich angeschafft. Und da ist es jetzt wieder so ein super Beispiel für so ein wildes Kuddelmuddel an Einzellösungen, die im Land Berlin existieren. Dann gibt es wieder ein paar Bezirke, die haben gar keine Lösung, haben vielleicht auch gar keine Ressourcen, sich darum zu kümmern. Und hier machen wir jetzt eben mit der Senatsverwaltung den Aufschlag im Data Hub, eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, um nicht nur die Daten dieser Kennzahlen zentral an die Bezirke übergeben zu können, sondern vor allem auch die Charts, die dort relevant sind für diese Profile, vereinheitlicht über interaktive Dashboards zu erstellen. Und die Idee ist, dass es quasi wie ein Basisset gibt, ein Dashboard, in dem schon vorgefertigte Charts drin sind zu diesen Kennzahlen. Und jeder Bezirk kann sich das dann kopieren und dann wiederum aber noch mit eigenen Daten, die er zusätzlich noch in den Data Hub reinlädt und eigene Charts um diese Daten baut, ergänzen und sich dann wirklich das für den Bezirk relevante Profil bauen, das für den Bezirk passt, aber gleichzeitig irgendwie im Gesamtkontext Berlins auch funktioniert und alle Profile vereinheitlicht, vor allem aber auch den Prozess viel, viel schlanker macht, viel, viel schneller und viel, viel mehr Zeit für die Mitarbeitenden übrig bleibt, um zum Beispiel in die Daten tief reinzugehen und zu analysieren, was bedeutet denn da das eigentlich? Also wirklich die eigentliche Facharbeit zu machen, für die, wie wir wissen, bisher ganz wenig Zeit übrig bleibt. Also das fällt viel hinten runter, weil die Leute damit beschäftigt sind, ja, diese ganzen Charts zu erstellen, an irgendwelche Dienstleister zu übergeben. Und das heißt also Ressourceneinsparung, Zeiteinsparung und hoffentlich auch ein cooleres Produkt am Ende, was rauskommt.
Ja, das ist witzig. Ja, also die Plattform kommt ja schon aus dem Smart City-Kontext, oder hast du auch gesagt, aus dem IoT-Kontext. Und ich meine, das sind ja auch so die Fälle, sag ich mal, wenn man sowas an die Politik verkaufen will, dann kommt man ja mit sowas wie, da könnt ihr in Echtzeit sehen, wo ein Parkplatz frei ist, oder man kann die Luftqualität messen. Also das sind so diese Sensor-Use-Cases. Und wir haben relativ früh gemerkt, so ja, das ist schon auch fancy und so, aber wir haben halt echt ganz andere Probleme. Also wir haben das Standardproblem 12 Bezirke, jeder hat eine Excel-Datei, nichts ist synchronisiert. Und wir bräuchten eigentlich einfach einen einfachen Weg, wie wir diese Daten einheitlicher handeln können. Also auf eine Art viel banaler, aber im Impact natürlich im Zweifel riesig. Und ich finde das ganz spannend, dass wir das jetzt auch, also das ist ja auch das Schöne an so einer Entwicklung, die dann stark Community getrieben ist, dass man sowas als Bedarf dann auch irgendwie anmeldet, oder dass wir jetzt auch die Plattform ein Stück weit versuchen können, in diese Richtung auch weiterzuentwickeln, dass sie halt auch für sowas gut geeignet ist.
Ich habe den Use Case ja bei euch auf der Sommerkonferenz kennenlernen dürfen. Ich finde ihn super, also wirklich super, weil es auch aus meiner Sicht jetzt auch mittelfristig und langfristig die sind, die so eine Plattformentwicklung und auch Nutzung tragen werden. Wir grenzen uns beim Thema IoT auch relativ klar ab und sagen, das ist keine IoT-Plattform. Wenn du eine IoT-Plattform haben möchtest, dann schalt die vor. IoT-Daten ist ein Eingangskanal. Und ich glaube, dass gerade, wenn man solche Use Cases aufbohrt und auch nochmal ein bisschen breiter macht, dann sind wir genau da, wo so eine Plattform auch wirklich Wirkung entfalten kann, wo es um eine sehr hohe Komplexität und Heterogenität geht und viele Anwendende, auch in den eigenen Fällen, dass ich diese Bezirksprofile irgendwann in der Städtebauplanung habe, dass ich das aufdrösel und nochmal ergänze für die Städtebauplanung vielleicht auch dynamisch über Schnittstellen direkt auf diese Daten zugreifen kann, sobald sie auch aktualisiert werden, wenn man die aktuellen Daten hat, dass wir vielleicht auch IoT-Daten ergänzen in diesen Datenmodellen, in diesen Profilen und ich dann auch ganz klar immer mehr in Richtung dieser klassischen digitaler Zwillingsanwendungsfälle gehe, wo ich in der Stadtbauplanung bin, in der BürgerInnenkommunikation. Und da vermischt sich statische Daten, Statistikdaten, aber auch IoT-Daten immer. Ja, da habe ich immer eine Mischung aus irgendwie allen Sachen dabei, mal mehr oder weniger von dem einen. Und das sind, glaube ich, die Anwendungsfälle, die jetzt auch sukzessive immer mehr kommen und auch dann später das Thema tragen werden. Spannend dabei ist, ein Feature, was wir jetzt gerade bauen, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist der modellzentrierte Datenfluss, der später ermöglichen wird, in der Plattform halt gar nicht mehr über Quelle und Datenformat des Eingangskanals oder des Quellsystems zu sprechen, sondern zu sagen, ich definiere eigentlich immer eine Ontologiestruktur für meinen Anwendungsfall. Und ich mache nicht nur eine, ich mache nicht den großen digitalen Zwilling der Stadt Berlin, sondern ich habe pro Anwendungsfall ein dafür spezifisches Ontologiemodell. Das ist quasi der digitale Zwilling auf einer Tabellenebene. Und den kann ich mit einem eigenen Rollenrechtemanagement, mit einem eigenen Freigabekonzept, mit einer eigenen Übersetzung in eine Wunsch-API oder Schnittstelle oder Standard dann wieder freigeben für die Fachanwendung. Und wenn ich das dann vielfach mache, habe ich halt die Möglichkeit, über diese Plattform, halt über diese Infrastruktur hinweg, diese vielen verschiedenen Fachverfahren und Fachprozesse und Freigabeprozesse zu synchronisieren, weil ich dann intern mit Linked Data arbeiten kann und dann eben das habe, dass ich, wenn ich irgendwo über eine Quelle ein Datum aktualisiere, zum Beispiel über das Bezirksprofil, dass auch alle Planungsprozesse, die darauf aufbauen, automatisch das aktuelle Datum bekommen. Und ich diese Problematik, die wir in Zukunft viel mehr haben werden, dass, wie stellen wir eigentlich sicher, dass alle mit den gleichen Daten arbeiten, wenn sie datengetrieben arbeiten und nicht der eine Fachbereich in der gleichen Straße eine ganz andere Planungsgrundlage hat und eine ganz andere Maßnahmen feststellt, als das vielleicht der andere Bereich macht. Wie kriegen wir das eigentlich voneinander, wenn vielleicht auch gewünscht mit unterschiedlichen Anwendungen in der Fachanwendung gearbeitet wird? Und das ist so dieser Infrastrukturansatz und dieser Plattformansatz, das hinzubekommen. Und den sieht man, also sehe ich dann, und das ist aber auch mein Stadtwerke-Hintergrund, der mich da vielleicht auch zu bringt, ist das ganze Thema kommunale Wärmeplanung, inklusive der gesamten Umsetzung, also BürgerInnenkommunikation, wo wird ausgebaut, was wird ausgebaut, bei den Versorgern selber, in Berlin ja nochmal auch dann ein bisschen komplexer mit den einzelnen Gewerken. Wie kriege ich das eigentlich hin, dass ich das auch wirtschaftlich bewerte? Wo wird eigentlich Fernwärme ausgebaut? Wo wird verstromt in der Wärmeproduktion? Wie gehe ich mit diesen Datenfreigabeprozessen über die verschiedenen Gewerke um? Und etwas, wo wir jetzt mit einer Arbeitsgruppe im Verein noch gestartet sind, ist ein Thema, das vor allem in den Stromnetzen relevant ist. Da geht es um die Digitalisierung der Stromnetze und die Frage, wie gehen wir eigentlich da in diesem gesamten Kontext mit den Daten um? Da reden wir dann von Smart-Meter-Werten, Smart-Meter-Daten, das sind nochmal ganz andere Datenquellen, andere Kritikalität, eine ganz andere Menge auch an Daten, die damit reinkommen. Wir reden aber auch über statische Daten, wir reden über georeferenzierte Daten, wenn wir die ganzen Infrastrukturinformationen haben, die ganzen technischen Dokumente, die Assets, die dokumentiert sind, die für Planungsprozesse relevant sind, für die Ausbauplanung relevant sind, für auch steuernde Maßnahmen irgendwann relevant sind, wenn der Ausbau der Erneuerbaren und die Integration eben dieser halt weiter voranschreitet, ist das ein riesiges Thema und eine ganz andere Komplexität an Anwendungsfall, wo wir aber die gleichen Anforderungen, die gleichen Herausforderungen sehen, die wir eigentlich im kommunalen Kontext genauso mit der Datenplattform beantworten.
Ja.
Und das ist dann aus unserer Sicht auch die Chance, wenn wir über Finanzierung und Nachhaltigkeit reden, wenn wir den gesamten kommunalen Spektrum eigentlich diese Anwendungsfälle, wir haben im Mobilitätsbereich noch einige Themen und solche Sachen sehen, dann kriegt man damit auch irgendwann eine langfristige Perspektive hin.
Du hast jetzt ein anderes Buzzword genannt, nämlich den digitalen Zwilling, der seit einigen Jahren ja so die Runde macht. Wir hatten es gerade im Vorgespräch, dass Civitas Core auch ganz maßgeblich von der Förderung, also von dem Förderprogramm Modellprojekte Smart Cities des Bundesbauministeriums ja auch profitiert hat. Jetzt gibt es in diesem Förderprogramm ja auch ein interkommunales Projekt zu digitalen Zwillingen. Ich glaube, Connected Urban Twins heißt das. Hamburg, München,
Leipzig,
danke. Ich war letzte Woche in Hamburg und habe mir das angeschaut. Fand ich auch also beeindruckend. Wie verhalten sich diese beiden Projekte zueinander?
Wir haben auch einen punktuellen Austausch mittlerweile zueinander. Grundsätzlich ist es wie mit anderen digitalen Zwillingen, die ja auch in der Förderung, aber auch dann daneben natürlich entstehen, so dass wir eigentlich das technische Rückgrat oder das Datenrückgrat für auch solche digitalen Zwillinge bauen. Also wir haben nicht den Anspruch, eine Fachanwendung abzulösen oder einen digitalen Zwilling zu sein, sondern erstmal die einzelnen Datenquellen, die einzelnen Silos so weit interoperabel miteinander zusammenzubekommen, um sie dann für den digitalen Zwilling in ein Ontologiemodell zu übersetzen, das direkt genutzt werden kann. Das heißt, dass ich diese zusammenführenden und datenbereinigenden Prozesse, die auch bei allen KI-bezogenen Anwendungen, analytischen Anwendungen der Fall sind, also nicht nur beim digitalen Zwilling, auch vor allem natürlich da, ein sehr hoher Aufwand sind, überhaupt erstmal ein Datenmodell zu bekommen, das einheitlich ist, das bereinigt ist, das dann auch in Wert gesetzt werden kann, richtig, in der Fachanwendung, auf der ich planen kann, auf der ich dann auch simulieren kann, dass wir das zur Verfügung stellen, im besten Fall über eine Schnittstelle, die direkt genutzt werden kann und das dann auch bidirektional funktioniert, dass ich es updaten kann und das gut miteinander funktioniert. Das ist eigentlich so die Schnittmenge, die ich sehe, wo ich dann halt auch nicht nur ein Zwilling habe, sondern im besten Fall viele Zwillinge, die auf der Plattform aufsetzen. Und ich die Möglichkeit habe, dann auch entsprechend diese verschiedenen Zwillinge, wenn sie Schnittmengen haben, über die Infrastruktur, also über die Plattform, zu synchronisieren und synchron zu halten.
Okay, also eure Plattform quasi als eine Art Backend oder Fundament, genau, der Zwillingen als Anwendungsvisualisierungssimulationsebene. Genau. Okay, das klingt sinnvoll. Lisa, du hast jetzt eben schon angesprochen, die Nutzung der Plattform ist durchaus voraussetzungsreich. Ich glaube, das Thema mehr digitale Kompetenzen auch für die Verwaltung, das treibt uns beide oder uns alle hier wahrscheinlich um. Wie ist da dein Eindruck? Also es ist ja nach wie vor so, dass viele Verwaltungen, ich glaube, das gilt leider auch für Berlin, nicht so gut aufgestellt sind, wenn es um diese technischen Datenkompetenzen geht. Ich weiß, ihr macht da viel, auch an sozusagen Schulung oder ne, Vernetzung. Aber wie schätzt du das ein? Bräuchten wir nicht viel mehr Datenkompetenz in der Verwaltung?
Ich würde einfach mal sagen, ja, ich glaube, wir brauchen mehr Datenkompetenz in der Verwaltung. Genau, also es gibt natürlich Leute, die sehr tief drinstecken, teils in bestimmten Fachdaten. Was es nicht so oft gibt, zumindest in Berlin, ich schätze in anderen Kommunen wahrscheinlich auch nicht, zum Beispiel so Data Scientists. Also wir haben eine Senatsverwaltung bei uns, wo es wirklich Stellen gibt für Data Scientists. Sowas bräuchte es aber eigentlich noch viel, viel mehr. Aber also Leute, die zum Beispiel imstande sind, ja, zu verstehen, was ist eine Ontologie, welche Standards gibt es eigentlich, wie können wir Daten in bestimmten Standards erheben oder sie in die sie überführen, wie kann ich Daten transformieren. All das sind natürlich Dinge, die wichtig sind, wenn ich am Ende hochqualitative Daten haben will, bereitstellen will. Und ich brauche nur mal hochqualitative Daten, wenn ich hochqualitative Endprodukte haben will. Also gute, zuverlässige, interaktive Dashboards oder digitaler Zwilling natürlich sowieso. Im Endeffekt müssen wir also schauen, wie bekommen wir auch einen souveräneren Umgang mit dem Thema Daten in die Verwaltung mit rein. Und ich glaube, dass ja sowas wie eine Datenplattform uns da sehr hilft auf verschiedenen Ebenen. Die Frage also zum Beispiel, ich komme noch mal zurück zu diesen Bezirksregionenprofilen. Da hatte ich vorhin schon gesagt, es gibt einzelne Bezirke, die haben die Erstellung von diesen Profilen teils an Dienstleister ausgelagert die letzten Jahre. Wenn wir uns jetzt versuchen, die Erstellung der Profile quasi zurückzuholen zu den Leuten in der Verwaltung, dann bedeutet es natürlich, dass die Personen sich damit auseinandersetzen müssen, okay, wie sehen die Daten eigentlich aus, die wir haben? Was wollen wir eigentlich für ein Endprodukt? Welche Charts machen auch Sinn? Und hier muss man einfach Stück für Stück wieder diese Kompetenzen aufbauen, sich damit beschäftigen. Und ich glaube, langfristig zahlt sich das aber total aus, weil man, ja, wie gesagt, Souveränität gewinnt. Und digitale Souveränität heißt ja nicht nur quelloffene Software jetzt auf einmal benutzen und die Infrastruktur zur Verfügung haben, sondern das bedeutet auch zu verstehen, was passiert da genau und wie kann ich diese Infrastruktur auch benutzen. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Jetzt hast du, Ralf, vorhin auch schon gesagt, okay, das Thema einheitliche Oberfläche kommt zum Beispiel irgendwann, dann muss man auch nicht mehr verstehen, wie genau spricht jetzt der Frost-Server mit der Datenbank am Ende. Ich glaube auch, dass das Thema KI da ganz viel Potenzial birgt, um solche Hürden auch niedriger zu setzen und nicht am Ende jeder eine Data Scientist, ein Data Scientist-Studium gemacht haben muss, um Daten vielleicht mal von A nach B zu schieben oder auch mal in ein anderes Format zu bringen oder zu checken, ob hier der richtige Standard bedient wurde. Also da wird uns KI auch total in die Karten spielen in den nächsten Jahren, dass mehr Leute das auch wirklich souverän umsetzen können.
Ja, KI kommen wir gleich nochmal drauf, aber das ist ja auch für dich so eine Beobachtung. Es gibt ja Verwaltungsbeschäftigte schon immer, die auch wahnsinnig kreativ mit den Werkzeugen umgehen, die es halt gibt. Ja, Leute, die sich aus Excel-Makros oder MS-Access irgendwelche wahnsinnig komplexen Dinge gebaut haben. Meistens bis es dann entdeckt, von der IT entdeckt und verboten wird. Es ist ja eigentlich das Schöne an so einer Art von Plattform, dass das theoretisch noch möglich ist. Also ich kann ja mit ein bisschen technischem Know-how und eben auch vielleicht ohne Informatikstudium, aber wenn ich mich ein bisschen reinfuchse, mir da ziemlich coole Sachen bauen. Ne? Also ist das auch so deine Erfahrung, Ralf, dass das auch gemacht wird?
Auf jeden Fall. Also ich kann das unterstützen, unterstreichen, ne? Dass mehr Kompetenzaufbau auf jeden Fall hilft, auch solche Sachen auch mal schneller hinzubekommen. Also ist auch ein Faktor, der unglaublich viel Zeit in so ein Projekt mit reinbringt, mit Dienstleistenden, die vielleicht noch beauftragt werden müssen, Sachen, die geklärt werden müssen und wo man auch nicht mal ad hoc irgendwie auf Ideen und Änderungen reagieren kann. Aber klar, das, ich sag mal, den Bewegungsfreiraum in so einer Technologie zu haben, der hilft, wenn man ihn nutzen kann. Was wir auf jeden Fall deutlich besser machen müssen und auch werden mit der V2, ist halt auch einfach, das nutzbar zu machen. Ne? Also ich sage immer, der Civitas Core ist ein Werkzeugkasten mit ganz vielen verschiedenen Werkzeugen, die man da nutzen kann. Es ist halt nicht nur ein Hammer, es ist auch nicht nur ein Schraubenzieher. Aber den muss ich natürlich dann auch irgendwie anwenden und da mit Oberflächen, auch mit KI-Integration, das zu vereinfachen, dass ich es einfacher habe, Daten zu explorieren, dass ich die pflegen kann, dass ich sie freigeben kann, dass ich sie miteinander zusammenbringen kann, dass es einfacher ist, welche Daten sind überhaupt da. Katalogisierung, Auffindbarkeit von Daten überhaupt erstmal machbar zu machen. Wer ist Ansprechpartner, wenn es irgendwie kritische Daten sind, die noch freigegeben werden müssen, wenn es keine Open Data sind. Also all sowas, so generell so dieses Handwerkzeug zu erlernen, das einfacher zu machen, das ist auf jeden Fall ein Thema bei UI, UX, wo wir auch mit Integration von KI sicherlich viel machen können. Ne? Also gerade Möglichkeit natürlich auch irgendwo an bestimmten Stellen Skripte einzufügen, aber natürlich auch vielleicht nicht jetzt in der ersten Version, aber in den nächsten Versionen so weit zu kommen, dass ich vielleicht mit so einer Datenplattform auch einfach nur noch chatten muss.
Ja, genau. Also vielleicht sprechen wir noch mal kurz über die geplante Weiterentwicklung. Ihr habt im Sommer eine große Ausschreibung gemacht, über 3 Millionen Euro, glaube ich.
3,5.
Ja. Und auch einen Zuschlag erteilt. Und ihr habt die Version 2.0 jetzt schon für Dezember angekündigt. So habe ich es auf der Webseite noch gefunden.
Ja, genau. Also wir versuchen das immer noch einzuhalten. Die erste nutzbare Version der Zweier soll Ende des Jahres da sein. Wir planen die Muss-Anforderungen bis Mitte nächsten Jahres umzusetzen. Mhm. Also bis Kernentwicklung soll eigentlich Mitte nächsten Jahres abgeschlossen sein, sodass wir dann die letzte Zeit nutzen können, dann so ein bisschen Feinschliff zu machen und so ein bisschen mehr Schleifchen dran zu bauen. Aber genau, also der Plan ist weiterhin.
Kann man übrigens auch relativ transparent verfolgen, ich glaube auf Open Code, oder?
Ja, wir sind nicht bei Open Code.
Auf eurem GitLab.
Bei GitLab ist alles öffentlich, genau. Also die Meilensteine, die Tickets sind alle da. Da sind jetzt auch schon die ersten Dokumentationen zu der V2 da. Das ist, genau, wir halten auch die Entwickler, die wir jetzt damit mit der Ausschreibung beschäftigen, dazu an, dass alles im GitLab gemacht wird, dass alle Tickets veröffentlicht sind. Genau wie bei der 1, aber auch schon jetzt bei der 2 ersichtlich ist, was denn da kommt und wann was kommt. Ist elementar für viele Faktoren, was die ideologischen Ansichten bei uns angeht, aber auch dafür, dass man als Nachnutzer oder auch als Dienstleister auch maximale Transparenz hat, was da kommt.
Genau, für uns auch zum Beispiel total hilfreich, ne? Weil wir ja auch überlegen, gibt es Module, die wir selber brauchen und dann einfach gucken zu können, sind die bei euch eh auf der Roadmap oder nicht, ist glaube ich da schon.
Genau, das hilft total einzuschätzen, wann kann man mit was rechnen oder möchte man doch erstmal nochmal eine Eigenentwicklung machen, also für Nutzer wie uns, total. Perfekt.
Also wir sind ja auch immer Ansprechpartner, wenn man solche Fragen hat. Man kann auch Tickets aufmachen, aber wir haben zum Beispiel auch gesagt, mit der Vergabe, das ist ja jetzt auch nicht ein kleiner Betrag, dass wir zum Beispiel den vielleicht möglichen interpretierten Vorsprung, den diese Dienstleister haben in der Entwicklung, auch für alle anderen Dienstleister, die es am Markt anbieten wollen oder auch nutzen wollen, so gering wie möglich halten. Also wir möchten eigentlich durch Transparenz, durch Dokumentation es so gleich wie möglich machen, egal ob man beauftragt ist über unsere Ausschreibung, die Mitglieder bei uns machen, oder auch nicht oder auch gar nichts mit uns im Grunde genommen in der Kommunikation zu tun hat. Die Voraussetzungen, das Produkt nachzunutzen, müssen für alle so gleich wie möglich sein.
Plant ihr eigentlich Civitas Core auch zum Beispiel über die deutsche Verwaltungscloud oder ähnliches anzubieten, um es für Kommunen noch leichter auch beziehbar zu machen?
Ich habe die letztens irgendwann mal angeschrieben, aber noch keine Antwort bekommen. Okay. Die Herausforderung wäre, dass ja das nicht wir betreiben könnten und würden, sondern das in dem Fall, glaube ich, der ITZ-Bund machen müsste. Okay. Das heißt, die müssten sich den Core mal angucken und überlegen, ob sie es betreiben wollen. Sicherlich noch ein Weg.
Genau, das Thema KI klang jetzt schon ein, zweimal an. Vielleicht kannst du noch mal so ganz grob, aber auch die Weiterentwicklung generell, du hast jetzt gesagt, einheitliche UI soll es irgendwie geben, ein besseres Rechtemanagement, glaube ich, soll es geben. Jetzt verändert KI tatsächlich gerade noch mal sehr viel, wie wir auch mit Daten arbeiten können, ist ja auch so ein bisschen Schmiermittel bei diesen ganzen Automatisierungsgeschichten, du hast Node-RED erwähnt oder so, ne? Das ist ja dann oft so, da braucht man dann mal so 15 Zeilen JavaScript und wenn man, das ist ja wirklich was dann so ein ChatGPT auch relativ solide runterschreiben kann und damit wird das ja auch einer viel größeren Zielgruppe nochmal zugänglich und man sagt, ja, ich brauche die Daten aber ein bisschen anders, hier ist das Schema, wie ich sie gern hätte, bitte mach mal Transformation, sowas ist ja eigentlich kein Problem mehr. Habt ihr das auch auf der Roadmap, sowas zu integrieren?
Ja, auf jeden Fall. Also an vielen Stellen. Fangen wir bei den technischen an. Das wird sicherlich wahrscheinlich jetzt auch in der V2 schon recht schnell die Möglichkeit geben, dass das MCP-Protokoll integriert ist, sodass ich den Core als Agent an irgendwelche Modelle anschließen kann. Das ist so der aktuelle Standard eigentlich, wenn wir über Agentenstrukturen reden. Das macht es einfacher, die Datenplattform als Quelle und auch als strukturierte Quelle für x-beliebig viele auch interne Datenmodelle und KI-Modelle und Szenarien zur Verfügung zu stellen. Und die anderen Sachen sind natürlich, wenn wir über unsere eigene Entwicklung schauen, wir werden also sowas wie Node-RED funktional auch mit integrieren. Das wird sehr wahrscheinlich nicht Node-RED sein, sondern was anderes, aber es wird auf jeden Fall in der Oberfläche die Möglichkeit geben, einfache ETL-Prozesse umsetzen zu können, Daten zu verschneiden, zu bereinigen, zu aggregieren, wieder interoperabel miteinander zu setzen. Genau das soll die Plattform über das User-Interface können und da werden wir punktuell sicherlich auch immer mehr KI mit drin sehen. Das Thema Konnektoren ist ein riesiges, spannendes Themenfeld, wo es darum geht, externe Systeme zu durchsuchen, zu schauen, wie komme ich an die Daten ran, wie kriege ich die eigentlich vorbereitet, dass ich sie in einen Core reinbekomme. Da gibt es einige Ideen, wo man auch mehr KI mit einbauen kann im Konnektoren-SDK, das wir auch bauen werden.
Das heißt, ihr habt schon auch vor, jetzt so große Fachverfahren oder so, da einen standardisierten Konnektor anzubieten, auch in dem Sinne?
Ja, also wir werden SDK rausbringen für Konnektoren. Oder andersrum, einen Konnektor brauche ich ja immer nur dann, wenn das Quellsystem oder das Zielsystem keinen offenen Standard spricht, den wir integriert haben. Mhm. So, wir bringen eine ganze Litanei an offenen Standards in die Plattform mit rein, der interoperabel ist. So, wenn das dann nicht der Fall ist, brauche ich einen Konnektor. Dafür werden wir auf jeden Fall ein SDK rausbringen, was es einfacher machen wird, individuelle Konnektoren zu bauen und die nicht komplett von null auf zu verskripten. Auch das ganze Thema Laufzeitumgebung und sowas, Integration in die anderen Komponenten der Plattform, so ein bisschen damit einfacher zu machen. Was wir darüber hinaus machen, genauso wie bei Use Cases und Add-ons, ist, dass wir für Konnektoren versuchen werden, die Konnektoren, die bei den ganzen Betreibenden der Plattform in den Prozessen und in den Projekten entstehen, irgendwie gesammelt bekommen. Im besten Fall auch irgendwo so im Repo, dass ich sagen kann, ich weiß, wie ich an den Code rankomme, dass es vielleicht sogar auch offen ist, also dass es ein Open-Source-Projekt ist. Und das andere ist, und das passiert auch immer mehr, dass Hersteller motiviert werden, für ihre proprietäre Software vielleicht einen spezifischen Konnektor für den Core selber mit anzubieten, der vielleicht dann noch da in Wartung ist. Da haben wir auch mit einigen Herstellern die ersten Gespräche, die sich bei uns melden und mal wissen möchten, was machen wir denn da? Wo grenzen wir uns zu denen vielleicht auch ab und wo es für die auch interessant werden könnte, vielleicht ihre Produkte zu integrieren in den Core, dass dann jeder Core-Nutzer quasi eine Standardintegration von den Fachverfahren in den Core direkt hätte.
Super, das klingt sehr, sehr spannend. Wir freuen uns, dass wir da nah dran und mit dabei sind. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Das ist ja bei komplexen Softwareprojekten nicht immer ausgemacht, dass sie in Time und in Budget bleiben. Ich hoffe, es gelingt euch, aber bin da ganz zuversichtlich, so wie das bislang gelaufen ist, dass ihr da weiter gut auf Kurs seid. Ich würde euch zum Abschluss einfach nochmal beide fragen, wenn jetzt hier Leute zuhören, die sagen, okay, verstehe vielleicht nur die Hälfte, aber klingt super interessant, ich will jetzt auch mal für meine Kommune Datenmanagement nach vorne bringen. Wo fängt man da eigentlich an, Lisa?
Puh, harte Frage. Ich glaube, man kann erstmal damit beginnen, für sich mal die Komplexität ein bisschen runter zu reduzieren. Das haben wir zumindest hier auch probiert. Ich habe das vorhin schon erwähnt, die Datenplattform an sich ist ziemlich überwältigend. Ihr habt bei euch auf der Seite von Civitas Core auch ganz viele so Infografiken, die sind auch überwältigend. Die Ankel fliegt so ganz viel von rechts nach links und der Tech-Stack sieht sehr kompliziert aus. Ich glaube, manchmal kann man es sich ruhig versuchen, erstmal weniger kompliziert zu machen, also runter zu reduzieren. So, was genau kann die Plattform und was will ich eigentlich machen? Will ich Daten ablegen? Will ich sie verarbeiten? Will ich sie präsentieren? Und dann versuchen, da so ein bisschen reinzukommen. Was macht hier eigentlich was? Was haben wir schon an Daten? Vielleicht auch erstmal mit nicht so sensiblen Daten zum Beispiel anfangen, mit Open Data zu schauen. Welche Produkte sind vielleicht schon irgendwo im Einsatz? Wie könnten wir die dahin überführen? Und vielleicht auch bei uns zum Beispiel mal gucken, in Berlin als Beispiel nehmen. Wir wollen Ende diesen Monats eine Landingpage auch veröffentlichen zu dem, was wir hier gerade machen, was wir pilotieren. Wir zeigen da auch, wie weit unsere Use Cases sind. Also gute Beispiele nutzen und schauen, was man adaptieren kann. Genau das ist ja auch Sinn und Zweck. Also du hast vorhin auch gesagt, es soll Codeschnipsel geben zum Beispiel, die man sich kopieren kann. Genau, handfeste Anleitungen, an die man sich halten kann. Also alles, was irgendwo schon da ist, hilft einem, glaube ich, einen Einstieg zu finden. Und das wird jetzt immer mehr werden über die nächsten Monate, denke ich.
Und Ralf, bei Civitas Connect kann man auch noch Mitglied werden als Kommune. Wie funktioniert das?
Eine E-Mail schreiben oder anrufen. Und dann übernehmen wir den Punkt. Das ist eigentlich ein Zweiseiter, der Beitrittsantrag. Und wie in jedem Verein muss es einmal freigegeben werden, dann ist man dabei. Den Chor kann man aber unabhängig davon, ob man Mitglied ist oder nicht, immer zu 100% nutzen. Da gibt es tatsächlich keine Einschränkung, wo Mitglieder mehr haben oder mehr sehen als das, was ihr zum Beispiel bei euch auch jetzt irgendwie direkt in der Nachnutzung habt.
Ja. Aber Vereinsmitglieder profitieren noch von Netzwerkaustauschangeboten.
Natürlich, genau. Sind im Netzwerk, also im Verein selber, ist es so, dass wir ja nicht nur den Chor machen, sondern auch andere Sachen. Wir machen zum Beispiel gerade eine Kurzstudie zum Thema digitale Identitäten, zu EU-Wallet und solchen Themen. Und auch IoT-Themen sind immer noch weiter präsent. In der Core-Community ist es dann so, dass man stimmberechtigt Einfluss nehmen kann auf die Entwicklung und seine Anforderungen auch mit reingeben kann. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte zu 100% souverän über so eine Kernsoftware sein und sie nicht nur nachnutzen, dann besteht die Möglichkeit, halt Mitglied in dieser Core-Community zu sein. Das ist eine eigene Abteilung im Verein. Darüber ist dann auch die Finanzierung, die nachhaltige Finanzierung dieser Softwareentwicklung und Wartung auch sichergestellt über diese Mitglieder. Dafür gibt es dann halt ein Stimmrecht, basisdemokratisch organisiert. Und dann kann ich am Kern mitentscheiden, was damit rein soll oder was auch nicht.
Sehr schön. Also, wer mehr erfahren will, wir packen in die Shownotes noch ein paar Links zu Civitas Connect, zum Civitas Core Repo, natürlich auch zu unserer Data Hub Landingpage, wenn sie online ist, und zur Open Data Informationsstelle. Ich danke euch, Lisa, Ralf, für das Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Und genau, wir drücken die Daumen, dass es so gut weitergeht mit Civitas Core.
Danke. Danke euch auch.
Wie immer danke ich auch der Berliner Senatskanzlei und der Technologiestiftung Berlin, die diesen Podcast für uns möglich machen. Mein Name ist Benjamin Seibel. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Ciao.